Meine Damen und Herren, dies ist keine Talkshow. Was wir Ihnen zu bieten haben, ist nichts anderes als Worte, Worte, Worte. 75 Minuten lang Worte und, wenn es gut geht, es ein Ziel aufs Innigste zu wünschen, vielleicht auch Gedanken. Wir werden über Bücher sprechen und über Schriftsteller. Also nichts anderes als Literatur.
Marcel Reich-Ranitzkys Worte zum ersten literarischen Quartett am 25. März 1988. Wenn die Literaturkritik, die in Deutschland lange zu den ungeliebten und missverstandenen Institutionen zählte, heute ein Gesicht hat, ein populäres Gesicht, dann ist dies das Verdienst von Reich-Ranitzky. Ihm ist gelungen, was hierzulande undenkbar schien. Er hat die Kritik zu einem vom Publikum gespannt verfolgten, oft bewunderten und nicht selten in vollen Zügen genossenen Schauspiel gemacht. Wie konnte Reich-Ranitzky eine solche überragende und auch überragend einflussreiche Position erreichen? Über seine Kindheit in Polen, seine Jugend in Berlin, seinen Kampf ums Überleben im Warschauer Ghetto und seine Jahre als polnischer Diplomat und Nachrichtenoffizier ist schon viel geschrieben und gemutmaßt worden. Viel seltener wird berichtet, wie sich Reich-Ranitzky zum Popstar unseres Literaturbetriebs entwickelte. Seine Karriere vollzog sich zwar überaus rasant, sie war aber alles andere als selbstverständlich oder vorherzusehen. Denn als sich Reich-Ranitzky im Sommer 1958 von Warschau aus auf die Reise in die Bundesrepublik machte, mit dem festen Vorsatz, nie wieder nach Polen zurückzukehren, war er bereits 38 Jahre alt und dem deutschen Literaturbetrieb nahezu unbekannt. Und als er dann am 21. Juli 1958 in Frankfurt am Main aus dem Zug stieg, hatte er auf den ersten Blick auch nicht die besten Voraussetzungen, um in diesem Betrieb bekannt zu werden. Denn er verfügte kaum über nennenswerte Kontakte zu Redaktionen oder Verlagen. Von einem klug gesponnenen, jahrelang gepflegten beruflichen Karrierenetzwerk konnte keine Rede sein. Das letzte Zeugnis, das ihm ausgestellt wurde, war zu diesem Zeitpunkt bereits 20 Jahre alt und bescheinigte ihm die Hochschulreife. Doch eine Universität hatte er nie besucht. Über Diplome, Zertifikate oder Titel verfügte er nicht. Bis vor wenigen Jahren hatte er noch nicht einmal Bücher oder Zeitungen aus dem Westen lesen dürfen. Die Institutionen und ungeschriebenen Spielregeln des kulturellen Lebens der Bundesrepublik waren ihm, um es behutsam auszudrücken, unvertraut.
In der stalinistischen Zeit wusste man vom Literaturbetrieb in der Bundesrepublik nichts, wortwörtlich nichts. Ich kannte nicht den Begriff Suhrkamp Verlag. Ich wusste nichts von den Zeitungen und Zeitschriften, die da erschienen. Jahrelang war es unmöglich, auch nur das Geringste zu erfahren. Natürlich gab es in Warschau einen Club der internationalen Presse und irgendwo einen Laden, der ausländische Literatur verkaufte. Aber das war immer aus den Ländern jenseits oder von dort aus gesehen, diesseits des Eisernen Vorhangs, rumänische, bulgarische, russische Literatur, auch deutsche, aber ausschließlich DDR. Man erfuhr also, was sich so abspielt, was gedruckt wird in der Bundesrepublik, eventuell, wenn Schriftsteller zu Besuch kamen. Aber es kamen jahrelang nur Autoren aus der DDR. Erst später begann es, dass auch Leute aus der Bundesrepublik kamen. Und die aus der DDR waren über das literarische Leben der Bundesrepublik auch schwach informiert.
Diese Ausgangsbedingungen muss man sich vor Augen halten. Will man ermessen, welchen erstaunlichen, welchen enormen Aufstieg Marcel Reich-Ranitzky in den nächsten Monaten im deutschen Literaturbetrieb bewältigte. Am 18. August 1958, vier Wochen nach seiner Ankunft in Frankfurt, erschien bereits sein erster Artikel in der Frankfurter Allgemeinen. Ende September eine Rezension von ihm über Arnold Zweig als Aufmacher der Messebeilage der FAZ. Und im Oktober des gleichen Jahres nahm er bereits an der jährlichen Tagung der Gruppe 47 teil, eine Chance, auf die ungezählte andere Kritiker jahrelang vergeblich warteten. 1959 vertraute ihm dann die Welt, zu deren regelmäßigem Mitarbeiter er inzwischen aufgestiegen war, den neuen Roman von Heinrich Böll, Billard um 9:30 zur Besprechung an, und die Zeit gab ihm gleich zum Auftakt seiner Tätigkeit dort die Blechtrommel von Günter Grass zur Rezension, das wohl wichtigste deutschsprachige Buch des Jahrzehnts. Sein Artikel über Grass, nahezu ein Verriss, erschien am 1. Januar 1960. Reich-Ranicki war erst anderthalb Jahre in der Bundesrepublik und schon als einer der entscheidenden Kritiker des Landes weithin anerkannt. Um diesen verblüffenden Erfolg verständlicher zu machen, muss man sich vor Augen halten, welche Fähigkeiten, Kenntnisse, Eigenschaften jener Mann mittleren Alters mitbringt, als er im Juli 1958 in Frankfurt aus dem Zug steigt und mit sehr überschaubarem Gepäck durch den Hauptbahnhof eilt. Er hat mit der ihm eigenen Besessenheit als Autodidakt ein so immenses Wissen über Literatur, speziell über deutsche Literatur, erworben, dass er sich mit akademisch gebildeten Fachleuten problemlos messen kann, ist aber zugleich frei von jedem akademischen Dünkel oder Jargon, was seiner journalistischen Arbeit sehr zugute kommt. Er verfügt über eine Eloquenz, die ihn, gepaart mit Schlagfertigkeit und bissigem Witz, zu einem rasanten Gesprächspartner macht, der allen, die ihm begegnen, dauerhaft in Erinnerung bleibt. Er ist erfüllt von einer wahrhaft unersättlichen Neugier auf Literatur, Literaten und literarisches Leben, die ihn immer neue Kontakte knüpfen und buchstäblich nie zur Ruhe kommen lässt. Er besitzt ein überaus leicht entzündliches Temperament, das ihn, wie es Günter Rühle, einer seiner späteren Kollegen bei der Frankfurter Allgemeinen, formuliert, jederzeit streitbereit sein lässt, was ihm in kürzester Zeit zahlreiche Gegenspieler einträgt, die sich öffentlich an seiner Angriffslust reiben und ihn so schnell zu einem vielgenannten, vielzitierten Kritiker machen. Zudem ist Reich-Ranicki, was seinen blitzartigen Aufstieg sicherlich unterstützt, mit Leib und Seele Literaturkritiker. Er hat keine anderen Ziele, er kennt keine berufliche Ablenkung, genauer, er kennt keine Ablenkung. Er ist halt Literaturkritiker nur und sonst gar nichts. Kaum in Frankfurt eingetroffen, brach Reich-Ranicki deshalb auf, um sich in den Redaktionen vorzustellen, deren Mitarbeiter er werden wollte. Er verlor keine Zeit. Zum einen, weil Zögerlichkeit nie einer seiner hervorstechenden Charakterzüge war, zum anderen, weil er sich ein Zögern gar nicht leisten konnte. Er hatte für sich und seine Familie nur minimale Ersparnisse. Er musste arbeiten, musste journalistische Aufträge an Land ziehen, wenn er sich und die Seinen ernähren wollte. Sein erster Weg führte ihn zur Frankfurter Allgemeinen. Und bereits diese Bewerbung bringt positive Resultate. Reich-Ranicki spricht mit dem damaligen Feuilleton-Chef der Frankfurter Allgemeinen, Hans Schwab Fehlisch, und legt einen noch ungedruckten Aufsatz über einen polnischen Schriftsteller vor.
Schwab Fehlisch hat sich mir gegenüber sehr schön und gut verhalten. Ich brachte ihm Manuskripte mit und fragte, ob er was davon drucken könne. Er hat die gelesen, ich glaube zwei, und sofort akzeptiert. Und er fragte mich, sagen Sie mal, wie wollen wir diese Artikel zeichnen? Hier steht ja kein Name. Sag ich, ja eben, ich weiß es nicht. Ich habe da Kummer mit dem Namen. Wieso? Fragte er. Ja, sage ich, ich heiße Marcel Reich, aber in Polen habe ich Ranicki alle Artikel gezeichnet, weil ich unter dem Namen Ranicki, es war nicht meine Idee und nicht mein Einfall, nach London, wo ich Konsul war, vorher tätig war in London. Da sagte er, wissen Sie, das ist kein Problem, machen Sie es wie ich, ein Doppelnamen, aber erst den einsilbigen Namen, dann den zweisilbigen, Schwab, Fehlisch, Reich, Ranicki. Ja gut, schreiben Sie so. Und dabei blieb es.
Reich-Ranicki beginnt sein neues Lebenskapitel in Deutschland also mit einer Art Neutaufe, bei der er seinen Geburtsnamen, den er noch in seinen Berliner Jugendjahren trug, verknüpft mit dem Namen, den er sich 1948 in Warschau selbst gab. Er entscheidet sich somit, psychologisch betrachtet, weder für das deutsche noch für das polnische Kapitel seiner Vergangenheit, sondern lässt beide zu einer neuen Identität verschmelzen. Es gibt verstreute Hinweise darauf, dass der Doppelname bereits in polnischen Akten benutzt wurde, doch Reich-Ranicki führte ihn bis zu diesem Augenblick weder als Autor noch im Alltag. Zu den Menschen, die Reich-Ranicki in diesen ersten Wochen in Deutschland am meisten helfen, gehören Hans-Jakob Steele, der Polen-Korrespondent der FAZ, den er schon in Warschau kennengelernt hatte, und der Schriftsteller Siegfried Lenz. Nachdem er bei Schwab Fehlisch günstig aufgenommen wurde, verschafft ihm Steele einen Termin bei Friedrich Sieburg, dem damaligen Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen, der, wie Steele schreibt, die Literatur und sich selbst wie ein Papst zelebrierte. Sieburg ist zunächst durchaus interessiert an diesem Unbekannten aus Polen, der ein wenig auch von deutscher Literatur zu verstehen scheine. Wohl Jude, wie? Fragt er Steele nach dem Treffen. Wenige Tage später reist Reich-Ranicki nach Hamburg, wo er sich bei der Welt ebenfalls erfolgreich um weitere Mitarbeit bewirbt. Dort besucht er Siegfried Lenz, den er bereits auf seiner ersten Reise durch die Bundesrepublik 1957 kennengelernt hatte. Lenz rät ihm, nicht allein für Zeitungen, sondern auch für das Radio zu arbeiten, weil die Honorare dafür ungleich höher seien.
Ich habe Lenz nicht gebeten, mir zu helfen, aber er hat es sofort getan. Er hat verschiedene Leute angerufen, Adolf Frisé in Frankfurt im Hessischen Rundfunk und Horst Krüger, der damals das Nachtprogramm im Baden-Baden machte, und noch einige andere Redakteure, die er kannte und denen er mich vermutlich mit sehr lobenden Worten empfohlen hat.
Die Hilfe durch Siegfried Lenz ist das eine. Reich-Ranickis energisches, hellwaches und zugleich kurzweiliges Auftreten das andere. Offenbar legte er bei allen Begegnungen ein unermüdliches Talent an den Tag, sich selbst zu verkaufen. Mit wem er auch redete, er prägte sich seinen Gesprächspartnern ein. Und da sie ihm zu diesem Zeitpunkt ganz unvorbelastet gegenübertraten, war fast jeder bereit, ihm eine Chance zu geben. Chancen, die er zu nutzen verstand, indem er gut informierte, stilistisch herausragende und präzise urteilende Buchbesprechungen ablieferte. Die Arbeit ging Reich-Ranicki offenbar schon in den ersten Jahren leicht von der Hand, doch die materiellen Lebensbedingungen seiner Familie waren in dieser Zeit äußerst dürftig. Anfangs lebten sie für einige Wochen in der Frankfurter Wohnung des Freundes Hans-Jakob Steele. Danach bezieht er mit seiner Frau die erste eigene Unterkunft in Deutschland, in Frankfurt, Westendstraße 14.
Die erste Bleibe war in der Westendstraße, war scheußlich und furchtbar eng. Wir hatten ein kleines Zimmer und in dem kleinen Zimmer haben wir geschlafen und gewohnt und mehr noch, nicht nur das, ich musste da arbeiten und oft ist meine Frau, um mich nicht zu stören, es ist schwer zu schreiben, wenn jemand dabei sitzt, oft ist meine Frau in irgendein Museum in Frankfurt gegangen, um mich allein zu lassen. Es war eng und klein und teuer.
Reich-Ranickis erster größerer journalistischer Coup fordert allerdings einen Preis. Für die Welt schreibt er 1959 eine 14-teilige Porträtserie über Schriftsteller aus der DDR. In rascher Folge stellt er unter anderem Arnold Zweig, Anna Segers, Erwin Strittmatter, Peter Huchel, Stefan Hermlin und Franz Fühmann vor, die damals in der Bundesrepublik kaum bekannt waren. Er zieht damit für ein großes Publikum effektvoll einen Vorhang zur Seite vor einer ganzen deutschen Literaturlandschaft, die in der Bundesrepublik aus politischen Gründen ein Jahrzehnt lang kaum wahrgenommen worden war. Das Tempo, mit dem er diese umfangreichen Artikel abliefert, verschafft ihm zudem bei den Kollegen Respekt. Können Sie doch nicht wissen, dass er in diesen Aufsätzen auf Rezensionen und Essays zurückgriff, die er bereits in Polen publiziert hatte. Friedrich Sieburg jedoch, der, wie Günter Rühle sagt, wohl dieses Expansive des künftigen Großkritikerkonkurrenten spürt, nimmt die große Zahl der Artikel Reich-Ranickis für die Welt zum Anlass, ihm die Mitarbeiterschaft in der Frankfurter Allgemeinen aufzukündigen. Damit entfällt für Reich-Ranicki einer der letzten Gründe, weiterhin in Frankfurt zu wohnen. Der Schwerpunkt seiner Arbeit hat sich fast vollständig nach Hamburg verlagert. Dort ist die Redaktion der Welt, dort ist der NDR, dort lebt der Freund Siegfried Lenz und dort residiert nicht zuletzt die Zeit, die ihm das Angebot macht, gegen eine monatliche Pauschale von 1.000 Mark ihr ständiger Literaturkritiker zu werden. Zudem gibt es in Hamburg eine internationale Schule, auf der in Englisch unterrichtet wird, die der Sohn Andrew besuchen kann. Also zieht die Familie Reich-Ranicki um. Zunächst in eine provisorische Unterkunft, dann bekommt sie in Hamburg-Niendorf im Ubierweg 10b eine 2,5-Zimmerwohnung im Erdgeschoss eines Sozialbaus. Aus dieser Wohnung wird die Familie erst 1973, 14 Jahre später, wieder ausziehen, als Reich-Ranicki das Angebot erhält, Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen zu werden, also die Nachfolge jenes Friedrich Sieburg anzutreten, der 1959 entschieden hatte, ihn nicht mehr als Mitarbeiter der FAZ zu beschäftigen.
Die Frage ist, warum ich eigentlich aus Frankfurt nach Hamburg gezogen bin. Ich weiß nicht, ob es richtig war, ob das eine kluge Entscheidung war, kann ich gar nicht sagen. Aber wesentlichen Einfluss hat die Tatsache ausgeübt, dass es dort eine gute englische Schule gab. Und der Junge, mein Sohn, konnte noch nicht Deutsch, er konnte Polnisch und Englisch. Und wir haben ihn in diese englische Schule geschickt. Herrgott, vielleicht wäre es klüger gewesen, wir hätten ihn in Frankfurt in eine deutsche Schule geschickt. Also, diese Schule hat schon eine große Rolle gespielt. Zweitens, Hamburg war eine Stadt, die mir sehr gefallen hat. Und ich tendierte mehr in Richtung Hamburg als München. Das Hanseatische stand mir irgendwie näher als das Bajuwarische. Vielleicht hat auch eine kleine Rolle gespielt, dass das Schauspielhaus in Hamburg von Gustav Gründgens geleitet wurde, dem Schauspieler meiner Jugend.
Die Jahre in Hamburg sind sowohl für Reich-Ranicki wie für die Zeit außerordentlich erfolgreich. 1957 beträgt die Auflage der Zeit knapp 50.000 Exemplare. 1968 sind es bereits 250.000. In nur 10 Jahren verfünffacht sie also die Auflage und dieser Anstieg setzt sich danach weiter fort. Reich-Ranicki veröffentlicht im Feuilleton in schneller Folge umfangreiche Rezensionen, die er mit rhetorischem Schwung und dramatischem Gespür inszeniert, dazu ungezählte Berichte, Polemiken, Glossen, Kommentare. Außerdem noch eine Kolumne unter dem Titel »Hüben und Drüben«, die, damit sein Name nicht in inflationärem Maße im Blatt erscheint, nur mit Marcel gezeichnet wird. Die Redaktion lässt ihm, wenn nicht alle, so doch viele Freiheiten. 1963 stellt ihn die Zeitung fest an, mit monatlichem Gehalt und Sozialversicherungen. Sein Salär wird 1967 auf 2000 Mark erhöht. Doch redaktionelle Pflichten hat er nicht. Er kann sich ausschließlich dem Schreiben widmen. In Karl-Heinz Janssens Buch über die Entwicklungsgeschichte der Wochenzeitung Die Zeit heißt es später:
Eine der Lokomotiven, die den Auflagenanstieg des Blattes beschleunigen halfen, war bis in die frühen 70er Jahre unbestritten Marcel Reich-Ranicki, der hier den ganzen Reichtum seiner Talente spielen lassen kann.
Eine erstaunliche Bemerkung. Denn nur selten wird der Erfolg einer ganzen Zeitung auf die Arbeit eines einzelnen Journalisten zurückgeführt. Reich-Ranickis unbezweifelbares Talent, auf sich selbst aufmerksam zu machen, entwickelte offenbar spürbare Ausstrahlungskraft auf das gesamte Blatt. Doch was Reich-Ranicki trotz seines ungewöhnlichen Erfolges in seiner Hamburger Zeit fehlte, war ein tägliches soziales Umfeld, in das er sich eingebunden fühlen konnte und durch das sich für ihn so etwas wie eine selbstverständliche Verbundenheit mit Kollegen herstellte.
Meine Situation war sehr merkwürdig. Ich war der Einzige in ganz Deutschland, der Einzige in einer Redaktion fest angestellte Kritiker, aber eben nur Kritiker. Ich saß zu Hause in unserer ganz kleinen Wohnung, 2,5 Zimmer waren es immerhin, in Niendorf, Hamburg-Niendorf, und schrieb Kritiken für die Zeit, unentwegt. Ich hatte sehr gut die Zeit. Chefs und Redakteure hörten nicht auf, mich daran zu erinnern, wie gut ich es hatte. Ich hatte gut, weil ich nicht in die Redaktion zu kommen brauchte. Allerdings kann man auch sagen, nicht in die Redaktion kommen durfte. Ich schrieb zu Hause, ich schrieb über die Bücher, über die ich schreiben wollte. Unerhört wichtig für einen noch wenig bekannten Kritiker, dass ihm alle Bücher zur Verfügung stehen. Und ich konnte alles in allem über diese Bücher so viel schreiben, wie viel ich schreiben wollte. Auch das eine ganz wichtige Sache. Naja, beruflich ganz schön, aber einsam und isoliert.
Als Rudolf Walter Leonhard 1973 von Dieter E. Zimmer als Leiter des Feuilletons abgelöst wurde, machte sich Reich-Ranicki Hoffnungen, die nunmehr frei gewordene Position des Literaturredakteurs übernehmen zu können. Aber Zimmer entschloss sich, den Posten an einen Journalisten zu vergeben, der bereits etliche Jahre in verschiedenen Redaktionen gearbeitet hatte und deshalb für die Teamarbeit innerhalb des Feuilletons besser geeignet zu sein schien. Wie sehr ihn das kränkte, verschweigt Reich-Ranicki in seiner Autobiografie nicht. Allerdings musste er sich nicht lange grämen. Noch im selben Jahr fragte ihn Joachim Fest, dem man angeboten hatte, Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen zu werden und dort für das Feuilleton zuständig zu sein, ob er die Literaturredaktion dieser Zeitung übernehmen wolle. Ohne zu zögern, sagte er zu. Als Reich-Ranicki im Dezember 1973 seine neue Aufgabe als Leiter der Literaturredaktion der Frankfurter Allgemeinen antrat, war er 53 Jahre alt. In diesem Alter gelten Arbeitssuchende gewöhnlich als schwer vermittelbar, neigen sich viele Karrieren bereits sacht ihrem Ende zu, ist heute häufiger von vorgezogenen Ruhestandsregelungen die Rede als von steilen Aufstiegen. Zudem hatte Reich-Ranicki bis zu diesem Zeitpunkt noch nie in einer Redaktion gearbeitet. Seine Erfahrungen mit einer regelmäßigen Kooperation in einem festen Kollegenkreis lagen über 20 Jahre zurück und stammten aus einem anderen Land. Seitdem er seine Stelle als Lektor im polnischen Verlag des Verteidigungsministeriums 1951 aufgegeben hatte, war er ausschließlich als Kritiker tätig gewesen, der vom eigenen Schreibtisch aus Zeitungen oder Zeitschriften mit Manuskripten belieferte. Dieter Ezimers Zweifel, ob er zur Teamarbeit überhaupt fähig und tatsächlich bereit sein würde, die zahllosen Routinetätigkeiten zu übernehmen, aus denen ein Redaktionsalltag besteht, waren also keineswegs aus der Luft gegriffen. Joachim Fests Entscheidung, ihn zum Leiter der Literaturredaktion zu machen, barg durchaus Risiken. Wie viel er Fest verdankt, der ihn allen Widerständen zum Trotz bei den übrigen Herausgebern der FAZ durchsetzte, hat Reich-Ranicki, ungeachtet des späteren Zerwürfnisses zwischen ihnen, mehr als einmal betont.
Es war gar nicht einfach für Fest. Fests Idee war es, die drei entscheidenden Posten in seinem Kulturbereich neu zu besetzen. Das heißt, den Chef der Literatur, den Chef der Musikredaktion und den ersten Theaterkritiker. Man kann auch sagen, Chef der Theaterredaktion, aber die war besonders klein. Diese Idee ließ sich sehr schwer realisieren, weil die Redakteure natürlich und auch die Herausgeber wollten, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich übernahm das und es war nicht leicht. Im Grunde waren alle Redakteure gegen mich und ich war gegen alles, was in dieser Zeitung bis dahin gemacht wurde. Ich wollte eine ganz andere Kritik und einen anderen Literaturteil.
Die Widerstände innerhalb der Redaktion waren sowohl gegen Reich-Ranicki als auch gegen Fest beträchtlich. Der Redaktionsrat der Zeitung stimmte der Berufung Fests erst nach langen Diskussionen mit den Herausgebern zähneknirschend zu. Die Feuilleton-Redakteure betrachteten ihn als einen konservativen Intellektuellen, der sie in politischer Hinsicht bändigen sollte. In der Nacht, bevor sich Fest als designierter Mitherausgeber vorstellte, hatten Redakteure die Wände der Redaktion mit früheren Artikeln von ihm tapeziert, was wie ein Affront wirkte. Fest wurde gleichsam auf dem Weg zu seiner neuen Position demonstrativ mit seiner publizistischen Vergangenheit konfrontiert. Und Reich-Ranicki begann seine Tätigkeit gleich mit einer doppelten Hypothek. Er galt wegen seiner konsequent auf das Leserpublikum ausgerichteten Arbeit bei der Zeit unter seinen künftigen Kollegen als unseriöser Marktschreier. Außerdem verdrängte er, indem er von Fest als neuer Literaturchef eingesetzt wurde, seinen 15 Jahre jüngeren Vorgänger Karl-Heinz Bohrer, der, wie Rühle sich erinnert, seinerzeit der Liebling der Redaktion war und nun als Kulturkorrespondent der FAZ nach London ging. Dennoch setzte sich Reich-Ranicki, nicht zuletzt wegen seiner engen Verbindung mit Fest, dessen Machtposition innerhalb des Feuilletons im Grunde unanfechtbar war, in der Redaktion schnell durch. Alle Befürchtungen Dieter Ezimmers erwiesen sich als unbegründet, wie dieser jetzt aus der Ferne reuevoll erkannte. In den ersten Monaten schrieb Reich-Ranicki kaum einen Artikel, konzentrierte sich ganz auf die Redaktionsarbeit und entwickelte sich zu einem außerordentlich sorgfältigen, ja besessenen Redakteur.
Ich wollte freie Hand haben und so den Literatur machen, wie ich ihn mir vorstellte. Jeder, der mir reingeredet hätte, hätte es äußerst mir das Leben schwer gemacht. Ich wollte nicht, dass jemand das Recht hat, beispielsweise der damalige Feuilleton-Chef. Es musste also eine neue Konstellation geschaffen werden und ich war gleichrangig mit dem Feuilleton-Chef. Wir waren beide auf derselben Ebene. Fest hat mir in einer Hinsicht vor allem eine Zusicherung gegeben. Ich wollte das Recht haben, in dieser konservativen und wie manche Linken meinten, hochreaktionären Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Literaturteil, und das war nicht nur die Literaturseite am Samstag, sondern wir machten ja, das hatte ich verlangt, einen Literaturteil im täglichen Feuilleton auf Seite 2. Ich wollte da alle beschäftigen, die zum literarischen Leben Deutschlands gehören. Auch ehemalige Kommunisten, auch jetzige Kommunisten, auch Linke aller Art und dergleichen.
Reich-Ranicki entfaltete, was bei seinem Temperament keine Überraschung ist, in der täglichen Arbeit eine ungeheure Energie. In der gesamten Zeitung durfte keine Zeile zu literarischen Themen erscheinen, ohne dass er sie gesehen, geprüft und für gut befunden hatte. Er entschied, welche Neuerscheinungen für eine Rezension in Frage kamen, welcher Rezensent welches Buch besprechen sollte, ob die abgelieferten Besprechungen zu lang, zu kurz, inhaltlich angemessen und stilistisch zufriedenstellend waren und schließlich, wann welche Besprechung an welchem Platz der Zeitung erscheinen sollte. Und dies bei 600 bis 800 Rezensionen pro Jahr, 15 Jahre lang. Er bemühte sich um neue Mitarbeiter, die seinen Vorstellungen einer publikumswirksamen Literaturkritik entsprachen, und gewann populäre Schriftsteller als Rezensenten, darunter Wolf Biermann, Heinrich Böll, Erich Fried, Peter Hertling, Günter Kunert, Karl Krolo, Golo Mann, Peter Rühmkorff, dazu seine Freunde Walter Jens und Siegfried Lenz. Er ließ die alte FAZ-Tradition wieder aufleben, gelegentlich neue, noch unveröffentlichte Gedichte zu publizieren und kümmerte sich um Berichte über germanistische Tagungen, Autorentreffen oder Ausstellungen zu literarischen Themen. Er durchforstete alle relevanten Tageszeitungen, Wochenzeitungen, Magazine, ja sogar Vierteljahresschriften nach frischen Informationen aus dem Literaturbetrieb, diktierte täglich eine Flut von Briefen, telefonierte ausgiebig mit Autoren, Verlagen, Kritikerkollegen, kurz, er erwies sich als ein nahezu unerschöpfliches redaktionelles Kraftwerk. Insgesamt fühlte er sich in Frankfurt wohler als in Hamburg.
Das hatte zunächst mal damit zu tun, dass die gesellschaftliche Atmosphäre in Frankfurt doch anders ist als im hanseatischen Hamburg. Aber dann auch damit, dass Frankfurt ein Ort ist, wo sehr viele Leute ankommen, zu Besuch kommen, durchreisen, umsteigen. Man hat alle möglichen Leute immer wieder gesehen und das hängt naturgemäß mit meiner Arbeit auch in der FAZ. Alle möglichen Schriftsteller wollten mich treffen, um dies oder jenes, über dies oder jenes in der Arbeit einer möglichen oder eventuellen literarischen Arbeit zu vereinbaren.
Viele Journalisten, die ihr Renommee in erster Linie ihren herausragenden Artikeln verdanken, haben Schwierigkeiten, ihre Rolle zu finden, sobald sie leitende Funktionen innerhalb einer Redaktion übernehmen. Nicht so Reich-Ranicki. Er wandelte sich mit seinem Wechsel von der Zeit zur FAZ ohne sichtbare Probleme vom Solisten zum Dirigenten. Hatte er zuvor nur durch seine Rezensionen, Kommentare, Polemiken Einfluss ausüben können, stand ihm nun ein ganzer Apparat zur Verfügung. Und er war nicht der Mann, sich eine solche Chance entgehen zu lassen. Er knüpfte Beziehungen, warb um Verbündete, machte hinter den Kulissen des Literaturbetriebs Stimmung oder organisierte lautstarke Debatten. Er lud die einen zur Mitarbeit in der Frankfurter Allgemeinen ein, darunter auch altgediente Gegenspieler wie Reinhard Baumgart, schlug anderen ihre Bitte um Mitarbeit ab, behutsam oder auch schroff. Er war Mitglied oder auch Vorsitzender zahlloser Jurys, die Literaturpreise vergaben und initiierte 1977 das alljährliche Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt. Natürlich hatten es seine Kollegen bei der Frankfurter Allgemeinen nicht immer leicht mit Reich Ranicki. So wie er in literarischen Fragen nie die Kontroverse fürchtete, so ging er auch in Konferenzen, bei journalistischen Bewertungen oder Kompetenzfragen nur selten einem Streit aus dem Wege. Er gehört zu den Menschen, die Widerspruch nicht schreckt, sondern die ihn genießen. Konflikte spornen ihn erst recht an, sagt er. Und mit seinen rhetorischen Fähigkeiten und seiner Schlagfertigkeit war er im Disput kein angenehmer Gegner. Sein rastloses Engagement als Redakteur nutzte der Zeitung, diente aber zugleich auch dem Ausbau seiner Position im Literaturbetrieb. War er während seiner Jahre bei der Zeit meist Großkritiker genannt worden, stieg er als Literaturchef der FAZ im Jargon der Branche zum Literaturpapst auf. Er wurde zu einem Machtfaktor, mit dem die Verlage rechnen mussten. Man sagte ihm nach, Autoren nicht nur fördern, sondern sie im Alleingang durchsetzen zu können, und führte als Beweise die Karrieren von Ulla Hahn und Hermann Burger an.
Ich hielt es für meine Pflicht, die Autoren, die mir gefielen, die ich für talentvoll halte, zu fördern. Zu fördern, indem ich sie nicht selten ihre Arbeiten in der FAZ druckte, die günstig platzierte, auch das ist wichtig. Nicht selten Kritiken natürlich über die solche Autoren, sie nannten vorher Hermann Burger und Ulla Hahn, Kritiken über diese Autoren brachte. Das war das noch nicht alles, aber ich habe in den Juries, in denen ich war, dazu beigetragen, dass diese Autoren preisgekrönt wurden. Der erste, Ulla Hahn, wurde eigentlich so richtig bekannt, natürlich durch die Gedichte von ihr, die in der FAZ gedruckt waren. Aber als sie den Leons und Lena-Preis bekam, da war ich in der Jury und ich musste nicht heroisch kämpfen, denn alle Juroren waren der Ansicht, dass von den dort Autoren, die sich dort präsentierten, die Ulla Hahn die weitaus beste war.
Ein halbes Jahr später erschien in der Deutschen Verlagsanstalt, die mit der FAZ wirtschaftlich verbunden ist und die auch Reich Ranickis Bücher publiziert, Ulla Hahns erster Gedichtband »Herz über Kopf«. In einem ganzseitigen Aufmacher der Buchmessenbeilage stimmte Reich Ranicki eine Hymne an auf die junge Lyrikerin. Die mit ihm befreundeten Schriftsteller Günter Kunert und Karl Krolo, deren Gedichte ebenfalls häufig in der Frankfurter Allgemeinen gedruckt wurden, rezensierten den Band sehr beifällig in der Zeit und im Tagesspiegel. Ein Jahr später erschien dann das erste Gedicht Ulla Hahns in der Frankfurter Anthologie, versehen mit einer Interpretation Walter Hinderers, der Reich Ranickis Bücher seinerzeit im Piper Verlag als Lektor betreut hatte und nun als Literaturwissenschaftler zu den Rezensenten der FAZ gehörte. Diese unübersehbare Kampagne provozierte parallel dazu im Literaturbetrieb natürlich permanente Kritik sowohl an Ulla Hahn wie auch an Reich Ranicki, wodurch nicht nur das Interesse an den Gedichten Ulla Hahns, sondern auch Reich Ranickis Ruf als Pate der Branche weiter anwuchs. Bis heute erreichte Herz über Kopf eine Auflage von rund 50.000 Exemplaren. Für einen Lyrikband ein sensationelles Ergebnis. Sicher, Reich Ranicki hat, worauf er großen Wert legt, die Macht, die er sich als Leiter der Literaturredaktion der FAZ erwarb, vor allem dazu genutzt, die Literatur immer wieder ins öffentliche Gespräch zu bringen, also dem mitunter etwas zähen literarischen Leben tatsächlich Leben einzuhauchen und so Bücher und ihre Autoren zu popularisieren. Doch zugleich erreichte er mit seiner Machtentfaltung bei der Frankfurter Allgemeinen endlich, worum er sich wohl schon bei der Zeit bemüht hatte. Er, der ehemals von den Nazis verfolgte, brauchte nun keine Befürchtungen mehr zu haben, im Literaturbetrieb ausgegrenzt oder zum Außenseiter gemacht zu werden. Man kam an ihm einfach nicht mehr vorbei. Er hatte Gegner. Er hatte Feinde. Es gab Autoren, die ihn mieden oder solche, die ihn zu ignorieren versuchten, aber niemand konnte ihn jetzt noch ins Abseits rücken. Dafür liefen zu viele Fäden bei ihm zusammen. Zu der außerordentlichen Karriere Reich Ranickis gehört allerdings auch, dass ihm in einigen schwierigen Momenten seiner Laufbahn ein besonderes Glück zur Seite stand. Gerade in jenem Augenblick, als er einsehen musste, dass ihn die Zeit niemals zum Literaturredakteur machen würde, machte ihm Joachim Fest die Offerte, die Leitung der Literaturredaktion der FAZ zu übernehmen. Und kurz bevor er 1988 aus Altersgründen seine Position in der FAZ aufgeben musste, bekam Reich-Ranicki das Angebot von Johannes Wilms und Dieter Schwarzenau, eine Fernsehsendereihe für das ZDF zu gestalten, die ausschließlich der Literatur gewidmet sein sollte.
Meine Konzeption war unbequem für diese Fernsehleute, denn ich sagte, die müssen eine Diskussionssendung machen. Die muss 75 Minuten dauern, das war damals möglich, andere Zeiten, heute undenkbar. Ich sagte, nicht mehr als 4 Personen. Ich als der Gesprächsleiter, aber nicht nur als der Gesprächsleiter, der nach links und rechts wie ein Verkehrspolizist Zeichen gibt, wer nun sprechen darf, sondern auch als normaler Teilnehmer an der Diskussion. Naja, und dann wollte ich, das war natürlich sehr wichtig, dass wir ständige Leute haben, wir haben das lange überlegt, mit mir zusammen 3 ständige Leute und einen einzigen Gast, nicht mehr. Das schien sehr fragwürdig, ob das nicht zu langweilig wird. Die wollten lieber 6 statt 4 Leute haben. Dann war noch eine Bedingung von mir, und das war die allerschwerste. Die habe ich eigentlich nur gestellt, um die ganze Sache zu kippen, weil ich keine Lust hatte, das zu machen. Ich sagte, es darf nicht visuelles da sein. Hier wird geredet und Schluss. Keine Einlagen, keine Filmeinlagen. Furchtbar, keine Filmeinlagen. Fernsehen, ein visuelles Medium angeblich. Nein, ich dachte, ich will keine Filmeinlagen, keine Lieder, keine Songs, keine Chansons. Nur reines Gerede über neue Bücher. Und da haben wir uns lange überlegt, wir sind bald darauf gekommen, 5 Bücher, das wäre das Richtige, nicht zu viel und nicht zu wenig.
Die Programmmacher des ZDF hätten sich, berichtete Wilm später, köstlich über dieses karge Konzept amüsiert. Allenfalls, so meinten die Fernsehprofis, eine mitternächtliche Radiosendung könne man noch mit solch dürftigen Mitteln bestreiten. Und im Grunde auch die nicht mehr, wenn man den Ehrgeiz habe, mehr als 2 Dutzend Hörer an den Geräten zu halten. Reich-Ranickis Vorschlag war in ihren Augen vollständig fernsehuntauglich und eignete sich ihrem Empfinden nach nur dazu, wieder einmal unter Beweis zu stellen, wie wenig Verständnis Literaturliebhaber für moderne audiovisuelle Medien besäßen. Doch das wie im Vorübergehen entworfene literarische Quartett entwickelte sich nach dem Start im März 1988 in den darauffolgenden 13 Jahren zu einer der erfolgreichsten, wenn nicht sogar zu der erfolgreichsten Kultursendereihe der deutschen Fernsehgeschichte. Die Fernsehmacher, die so genau zu wissen glauben, was Zuschauer wollen und was nicht, hatten ihre Rechnung ohne Reich-Ranicki gemacht. Der nämlich verfügte schon von Beginn an einerseits über das jahrzehntelang gewachsene Vertrauen eines großen Publikums in seine fachliche Kompetenz und andererseits über unabweisbare Qualitäten als Entertainer. Er verband die Fähigkeit und Bereitschaft zur radikalen Vereinfachung komplexer literaturkritischer Fragen mit seinem beneidenswerten rhetorischen Talent, verknüpfte die Lust am Streitgespräch mit dem Mut zu provokativen, politisch wenig korrekten Ansichten, vereinte Leidenschaft in der Sache mit einem ausgeprägten Gespür für die dramaturgischen Notwendigkeiten einer Fernsehsendung. Auch die personelle Zusammenstellung der Diskussionsrunde erwies sich nach einigen anfänglichen Experimenten als glücklich und spannungssteigernd. Zwischen dem Patriarchen der Sendung, Reich-Ranicki, der zumeist auf einem Sofa Platz nahm, und seinen kontinuierlichen Mitstreitern Sigrid Löffler und Helmut Karasek, die auf einfachen Sesseln saßen, entwickelte sich eine sehr simple und doch immer wieder belebende Dynamik. Der von Sendung zu Sendung ausgetauschte Gast wiederum war als der 4. in der Runde geeignet, das Bedürfnis der Zuschauer nach Abwechslung und Überraschung zu befriedigen. Kurz, das scheinbar so simple Konzept Reich-Ranickis entwickelte bei näherem Hinsehen erstaunliche Qualitäten und erwies sich auch langfristig als belastbar.
Es gibt sehr unterschiedliche Kritiker. Kritiker, die gar nicht daran interessiert sind, an dem Markt, die nur an der Kunst interessiert sind. Und es gibt Kritiker, die glauben, Kritik werde für das Publikum geschrieben und der Kritiker möchte es erreichen, dass bestimmte Autoren viel gelesen, andere Autoren möglichst ignoriert werden. Gab es viele Kritiker solcher Art. Kurt Tucholsky war ein solcher Kritiker. Alfred Kerr als Theaterkritiker macht es so, übrigens auch Polga. Das muss man berücksichtigen. Ich war von Anfang an ein Kritiker, der es für seine Pflicht hielt, für Leser zu schreiben, nicht für Kollegen.
Mit dem Erfolg des literarischen Quartetts errang Reich-Ranicki schließlich jene Popularität, die in Deutschland für einen Literaturkritiker bislang einmalig ist. Ein Publikum, von dem sich nicht wenige zuvor nie mit zeitgenössischer Literatur beschäftigt hatten, wurde von ihm nun für die jeweils aktuellen Neuerscheinungen interessiert. 77 Sendungen, in denen zusammen knapp 400 Bücher besprochen wurden, lockten jeweils eine halbe bis anderthalb Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Für die Verkaufsstrategen der Verlage spielten die jährlich 6 Termine des Quartetts bald eine zentrale Rolle. Schon vor den Sendungen türmten sich in vielen Buchhandlungen die Stapel jener Romane, deren Besprechung angekündigt worden war. Erfahrene Verleger versicherten glaubhaft, dass eine enthusiastische Lobeshymne aus dem Mund Reich-Ranickis die Auflage des betreffenden Buches um 25.000 Exemplare oder mehr anheben konnte. Stimmten ihm die übrigen 3 Diskutanten zu, stiegen die verkauften Auflagen nicht selten um 40.000 bis 50.000 Exemplare an. Das literarische Quartett war in einem Literaturbetrieb, der nicht selten in ein unüberschaubares Stimmen- und Meinungsgewirr zu zerfasern droht, zu einem wesentlichen Orientierungspunkt geworden und übernahm damit eine für den Buchhandel überaus wichtige ökonomische Funktion.
Das literarische Quartett, darüber war ich mir im Klaren von Anfang an, wird schon einen Einfluss auf das Publikum, auf den Markt ausüben. Dass ein solcher Einfluss ausgeübt wurde, dass die Leute tatsächlich am nächsten Tag nach der Ausstrahlung die Läden liefen und schnell das Buch, das gerade gelobt wurde, kauften, das hatte ich eigentlich nicht so vorausgesehen, aber das war ein sehr erfreuliches Ergebnis.
Es wäre naiv zu glauben, Reich-Ranicki hätte den Einfluss, der ihm auf diese Weise zuwuchs, nicht in vollen Zügen genossen. Oft ist er wegen der Macht, die er auf den Buchmarkt ausübte, angegriffen worden. Was diese Sendung betreibe, habe, meinten seine Gegner, mit seriöser Literaturkritik nichts mehr zu tun. Sie sei banal, populistisch und oberflächlich. Und Reich-Ranicki gab diesen Gegnern in allen Punkten recht.
Der Vorwurf, das Quartett sei banal, sei populistisch, sei oberflächlich gewesen, war absolut richtig. Natürlich, sehr oberflächlich, sehr in hohem Maße populistisch. Aber wie denn sonst? Wenn da 4 Leute sitzen, sich über 5 Bücher unterhalten, das Ganze dauert 75 Minuten, das heißt, für jedes Buch sind 15 Minuten zur Verfügung, dann hat jeder der 4 Teilnehmer praktisch 3,5 Minuten zur Verfügung. Und in diesen 3,5 Minuten soll der Teilnehmer das Buch charakterisieren, den Autor vorstellen. Wenn es ein Debütant ist, ist es dringend nötig. Wenn es ein altbekannter Autor, muss auch in wenigen Worten doch gesagt werden, was er bisher geschrieben hat. Er muss den Autor vorstellen, dann über sein bisheriges Werk ein paar Worte sagen, dann das neue Buch charakterisieren, erzählen, was da los ist, was sich abspielt, wie das Buch geschrieben ist, welche Probleme es behandelt. Naja, das alles in 3 Minuten, 3,5. Den Kritiker möchte ich sehen, der das machen könnte, ohne oberflächlich zu sein.
Das literarische Quartett konnte und sollte kein Ersatz sein für gediegene Literaturkritik. Angemessener ist es wohl, die Sendereihe als einen Versuch zu betrachten, auf dem Bildschirm so etwas wie einen literarischen Salon zu präsentieren, also ein Gespräch über Literatur und Schriftsteller abzufilmen, in dem die schnelle Pointe stets mehr gilt als die strenge Beweisführung, die effektvolle rhetorische Volte mehr als eine langatmige Interpretation. Dass ein solcher Rednerwettstreit vor laufenden Kameras in der Hitze des Gefechts mitunter auch seinen Charme verlieren konnte und sich Reich-Ranicki zu totalen Verdammungsurteilen gegen einzelne Bücher hinreißen ließ, steht außer Frage. Die Sendung zu dem Roman von Günter Grass »Das weite Feld« über die deutsche Wiedervereinigung beispielsweise ist bis heute ebenso berühmt wie berüchtigt.
Grass hat jetzt als Reaktion auf die ersten Kritiken seines Buches etwas gesagt, was er seit gut 10, 15 Jahren wiederholt. Immer wieder. Er sagt, die deutsche Kritik sei schlecht. Das ist ja bekannt, seit Lessing ist die deutsche Kritik schlecht und jeder Autor, der verrissen wurde, wiederholt es. Aber er sagt etwas sehr Wichtiges. Er sagt nämlich, statt zu informieren, wertet diese Kritik. Er will, dass die Kritiker nur über die Bücher informieren. Das wollte, mit Verlaub, Grass soll es uns nicht verübeln, Josef Goebbels auch.
Kunstbetrachter.
Der hat die Kritik abgeschafft und man sollte über die Bücher informieren und nicht werten. Und Grass muss endlich belehrt werden. Es ist höchste Zeit. Kritik ist unter anderem und vor allem vielleicht dazu da, die literarischen Produkte zu werten und zu beurteilen. So ist die Tradition der deutschen Kritik von Lessing an. Natürlich war sie immer etwas fragwürdig, das liegt im Wesen der Kritik. Das ist das eine. Wir kehren hier immer wieder in dieser Diskussion zu bestimmten Ansichten zurück. Ansichten, die geäußert werden von Fonti oder von dem anderen Thalhofer. Wir können über nichts anderes reden. Wenn wir über das Künstlerische in diesem Buch reden sollen, müssen wir gleich das Thema abschließen. Es ist kein nichts Künstlerisches da. Es gibt ein Problem, und das ist ein ernstes, beinahe unlösbares Problem. Was ist aus dem Günter Grass geworden? Wie konnte das passieren?
Der Schriftsteller Peter Rümkopf, der ein enger Freund von Günter Grass ist und ein regelmäßiger Mitarbeiter in der Literaturredaktion der FAZ war, solange sie Reich-Ranicki führte, schrieb später über diese Folge des literarischen Quartetts einige kurze, aber sehr bittere Sätze. Was Reich-Ranicki und Helmut Karasek in dieser Sendung an Urteilen über den Roman geäußert hätten, seien
natürlich keine Begriffe der literarischen Scheidekunst mehr gewesen, sondern Bannflüche aus der ideologischen Rüstkammer. Wunderbares literarisches Komplott. Auf der einen Seite die Herren Ranicki und Karasek im Geisterbunde mit Lessing und der deutschen Aufklärung und auf der anderen Grass und Goebbels in einem Boot.
Allerdings hatte das literarische Streitgespräch auf den Bildschirmen im Vergleich zu den sonst üblichen Buchrezensionen zumindest einen Vorzug. Während der Autor einer gedruckten Kritik den Leser naturgemäß von der eigenen Meinung über das besprochene Buch zu überzeugen versucht, war der Zuschauer des literarischen Quartetts gleich mit vier, oft genug kontroversen Meinungen zu einem Buch konfrontiert. Da ästhetische Urteile sich heute aber weniger denn je auf allgemein anerkannte Kriterien zurückführen lassen, sondern eben auf subjektiven Maßstäben und Empfindungen beruhen, ist es nur angemessen, bei der Bewertung eines Buches nicht nur eine, sondern eine Vielfalt von Ansichten zu Wort kommen zu lassen. Auch in der Sendung über »Das weite Feld« von Grass hatte Sigrid Löffler hartnäckig für den Roman plädiert. Der Zuschauer wurde auf diese Weise unausgesprochen dazu angehalten, sich selbst von der Qualität der vorgestellten Bücher zu überzeugen. So kann man mit einigem Recht behaupten, dass Reich-Ranicki durch das Quartett die Beschäftigung mit Literatur für eine große Öffentlichkeit nicht allein popularisiert und zugleich trivialisiert, sondern eben auch modernisiert hat. Mit dem Erfolg des literarischen Quartetts änderte sich das Leben Reich-Ranickis noch einmal entscheidend. Hatte er zuvor schon größere Popularität genossen als fast alle anderen Literaturkritiker hierzulande, wuchs er nun zu einem Popstar heran, zu einer Größe des Showbusiness, ausgezeichnet mit Bambi und goldener Kamera, zum begehrten Gast in ungezählten Talkrunden und bei Wetten das, zur Werbeikone für Schreibtischstühle oder Telefonbücher. Und im Literaturbetrieb handelte man von nun an die unbestreitbaren Fragwürdigkeiten des Kritikerberufs mit Vorliebe am Beispiel seiner Person ab. Kein Kritiker kann allen Formen von Literatur gerecht werden. Keiner ist frei von subjektiven Beschränktheiten. Jeder neigt zumindest gelegentlich zu allzu apodiktischen Formulierungen. Jeder möchte neben der eigenen Meinung die übrigen nur ungern gelten lassen. Aber kein Kritiker wurde für all das so oft und so grundsätzlich angegriffen wie Reich Ranicki. Zugleich aber genießt Reich Ranicki längst in Deutschland, zumal beim Publikum, höchste Wertschätzung. Auch heute noch, 3,5 Jahre nach der letzten Folge des Literarischen Quartetts. Und er hat inzwischen zahllose Ehrungen erfahren. So wurde ihm beispielsweise 2002 in Frankfurt der Goethe-Preis verliehen. Eine der höchsten kulturellen Auszeichnungen, die in der Bundesrepublik vergeben werden. Das alles darf ich noch erleben, lautete der erste Satz seiner Dankrede. Im Namen Goethes ausgezeichnet zu werden, ist die höchste Ehre, die einem Schreibenden widerfahren kann. Dies ist der Höhepunkt meines Lebens. Ein helleres, strahlenderes Licht kann auf mein Dasein nicht mehr fallen. Und als dann alles vorüber war, die obligatorischen Fotos gemacht, die Urkunde überreicht, alle Ansprachen gehalten, stand er für einen Moment neben dem Rednerpult, an dem er eben noch gesprochen hatte, und das Publikum überschüttete ihn mit einem Beifall, der kein Ende fand. Er stand lange dort, zögerte, hob den Arm zu einer weit ausholenden, rührend wehrlosen Geste des Grußes in den Saal. Dann ließ er den Arm sinken und ging ab. Nach allem, was Reich Ranicki zeitlebens über das Schicksal großer Kritiker in Deutschland geschrieben hat, muss dies ein seltsamer, ein verblüffender Moment für ihn gewesen sein. Hass sei es, so hat er immer wieder erklärt, was Kritiker in diesem Land ernten, und führte den Beweis in Essays über den Lebensweg einiger der berühmtesten Vertreter dieses Standes, von Friedrich Schlegel über Ludwig Börne und Alfred Kerr bis zu Kurt Tucholsky und Walter Benjamin. Mit Wut habe man ihre Bemühungen um eine öffentliche Literaturdebatte quittiert, mit Feindschaft und Verachtung, ja mit Verfolgung und Verbannung. Doch was das Publikum Reich Ranicki an diesem Tag in Frankfurt bekundete, war unzweifelhaft Respekt, Hochachtung, Verehrung, wenn nicht gar Zuneigung. Anders als viele seiner Vorgänger konnte sich Reich Ranicki, dieser Volkstribun unter den Kritikern, vielleicht nicht immer der Sympathie der Intellektuellen sicher sein, wohl aber der Verehrung des größten Teils der Leser.